In meinem Studium durfte ich lernen, dass aus vielen Traditionen Gutes zu gewinnen ist und mehr wahr ist, als ich wahrnehmen wollte. So wurde mir ein sehr lesenswertes Buch empfohlen, und zwar von der päpstlichen Bibelkommission Inspiration und Wahrheit der Heiligen Schrift. Und darin wird erklärt, dass tatsächlich seit vielen Jahrhunderten in der römisch-katholischen Kirche als Antwort auf das an uns ergangene Gotteswort die Gemeinde kollektiv gemeinsam Dank sei Gott sagt. Dieses Buch, das den Untertitel »Das Wort, das von Gott kommt und von Gott spricht, um die Welt zu retten« trägt, stellt dar, dass wir als Evangelikaler katholischer sind, als wir dachten. Denn wir sind uns einig, dass die Bibel eigentlich nicht in die Einleitung, in der die Methodik erklärt wird, gehört, sondern zu den Gnadenmitteln. Es ist Gottes Handeln und Tun an uns, dass wir sein Wort hören dürfen aus Gnade. Und wenn wir jetzt den Text hören, dann hören wir ihn nicht als ein Vorspiel zur Predigt, damit wir wissen, worüber wir reden. Wir hören ihn als eigenen Handeln und Tun Gottes, dass er gnädig an uns wirkt, dass wir sein Wort hören dürfen. Und der dann auch tut, dass es die Welt rettet. Deshalb lasst uns beginnen, das zu tun, das Wort Gottes zu hören und zu hören als Gnadenakt Gottes an uns. Als Wort, das von Gott kommt, von Gott spricht, um die Welt zu retten. Und dann lasst uns dafür danken. Wir erheben uns zur Lektüre und zum Empfang des Gotteswortes an uns. Aus Genesis 18, 16 bis 33. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom, und Abraham ging mit ihnen, um sie zu geleiten. Da sprach der Herr: Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und der Herr sprach: Es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, denn ihre Sünden sind sehr schwer. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob es nicht so sei, damit ich es wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat herzu und sprach: Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen, um dem Ort nicht vergeben, um 50 Gerechter willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, so dass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Der Herr sprach: Finde ich 50 Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht 5 weniger als 50 Gerechte darin sein. Wolltest du denn die ganze Stadt verderben um der 5 willen? Er sprach: Finde ich darin 45, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr fort, mit ihm zu reden, und sprach: Man könnte vielleicht 40 darin finden. Er aber sprach: Ich will ihnen nichts tun um der 40 willen. Abraham sprach: Zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede. Man könnte vielleicht 30 darin finden. Er aber sprach: Finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden. Man könnte vielleicht 20 darin finden. Er antwortete: Ich will sie nicht verderben um der 20 willen. Und er sprach: Ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede. man könnte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben, um der 10 willen. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden, und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort. Wort des lebendigen Gottes. Setzt euch gerne. Im Buch lesen wir weiter, das Fundament für das Leben der Kirche ist das Wort Gottes und das Wort Gottes allein. Und die Gemeinde sagt Amen. Soweit, so gut. Liest man einen Satz weiter, dann steht, der Sinn der Schrift ist aber nicht immer leicht zu erkennen. Und damit sind wir bei diesem Text angekommen. Was habe ich mit diesem Text gekämpft? Lässt Gott sich überreden? Kann Abraham Gottes Willen ändern? Was bewirkt Gebet eigentlich? Lässt Gott in sich verändern? Wer ist Gott? Oder für philosophisch Interessierte mit Heidegger, wie korrespondiert alles Seiende in seinem Dasein zum Sein? Ungefähr so habe ich mich gefühlt. Der Titel für die Predigt heute lautet »Lässt Gott mit sich reden?« Und ich habe bewusst eine doppeldeutige Überschrift gewählt, denn einerseits lässt Gott zu, dass wir mit ihm reden, und andererseits lässt Gott sich überreden. 4 Schritte sollen uns dabei helfen, kein Bild, sondern wirklich den Weg zu gehen. Erstens der Ausgang. Ausgangslage Gottes. Gott offenbart sich in diesem Text bereits im Anfang des Kapitels 18 durch die 3 Männer. Bei Gott allein liegt die Initiative. Abraham erlebt, was wir gerade erlebt haben, nämlich dass Gott die Initiative ergreift und beginnt zu reden. Er beginnt das Gespräch, er hebt an und beginnt zu sprechen, auch in unserer Geschichte. Er hätte ja mit Sodom und Gomorra tun können, was er möchte. Er hätte es mit niemandem besprechen müssen. Und doch sagt Gott, ich möchte mit Abraham darüber reden. Das ist schon so in der Schöpfung, schöpfungstheologisch, also wenn man die Schöpfung theologisch betrachtet, was es für die Menschen bedeutet, wird der Mensch zum Gegenüber Gottes durch die Anrede Gottes. Dadurch ermöglicht es Gott, den Menschen befreit zu einer Antwort zu sein. Nur der Mensch ist fähig, auf die Anrede Gottes zu antworten, weil er durch die Anrede Gottes zu diesem Beziehungsgeschehen berufen ist. Einfacher formuliert, Gott bietet uns das Du an. Gott initiiert und ist unser Gegenüber. Voran geht immer die Herabneigung Gottes, das sich Ausliefern Gottes in unserer Sprach-, Denk- und Lebenswelt. Erst durch die Zusage, dadurch, dass Gott sich herabneigt, durch die Schöpfung und sein schöpferisches Handeln, wird der Mensch zu diesem Du und damit frei zu einer Antwort, zu einer Beziehung mit Gott. Was heißt das konkret? Wir haben heute oder wir feiern heute nicht Gottesdienst, weil wir diese Woche das geplant haben, hierher gekommen sind, uns hier hingesetzt haben. Gottes Anrede an uns, sein Wort, das an uns ergeht, macht unser Beisammensitzen zum Gottesdienst. Dass er selbst sich herabneigt und hinzutritt und uns befreit, im Gottesdienst zu hören und zu antworten. Deswegen dürfen wir nicht zu schnell glauben, dass unser sonntägliches frühes Aufstehen ein besonders harter und guter Dienst für Gott wäre. Gottesdienst ist der Dienst Gottes an uns. Das ist die Herabneigung Gottes, der Auslöser für jeden echten Gottesdienst, und der Auslöser für unseren Text. Weil Gott es wollte, können wir sagen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es liegt an Gott selbst. Und Abraham erlebt genau das, was wir in der Schriftlesung erlebt haben. Das Wort Gottes geht an ihn und an uns und dadurch werden wir befähigt zu danken. Dank auf die Ansprache Gottes als Gnadenakt. Gott neigt sich so weit zu uns herab, dass wir nicht mehr sie sagen müssen, sondern du sagen können. Abraham ist gewürdigt, ein Du Gottes, ein Freund Gottes zu sein, und damit beginnt unser Text. Der Eingang Abraham in die Sache Gottes. Gott neigt sich herab und Abraham bleibt stehen. Genesis 18, 22. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Die Männer, die gehen weg. Abraham bleibt stehen, er hält inne. Er unterbricht die bisherige Handlung. Vielleicht wäre er mit den Boten sprechend weitergelaufen. Die waren ja interessanten Wesen, die auch für uns heute nicht ganz greifbar sind. Vielleicht wäre er wieder heimgegangen und hätte endlich mal was gegessen, nachdem er den anderen zugeschaut hat beim Essen. Abraham bleibt stehen. Durch die Ansprache Gottes ist er fähig geworden, innezuhalten. Er ist in der Lage zu reagieren, sich auf Gottes Wort hin zu verhalten. Er bleibt, während andere, der reiche Jüngling zum Beispiel, traurig weggehen müssen, weil sie nicht stehen geblieben sind. Abraham bleibt. Auf die Ansprache Gottes hin bleibt er und läuft Gott nicht aus der Bahn. Er hat das lebendige Wort Gottes als gnädige Ansprache gehört und tut, was er tun soll, antworten. Abraham geht dabei ein großes Wagnis ein. Er stellt sich vor Gott. Im Himmel gibt es Engelwesen, die sich jetzt gerade in dieser Sekunde mit ihren Flügeln die Augen zuhalten, weil sie nicht ertragen können, was für ein heiliger Gott das ist. Und Abraham, er stellt sich diesem Gott in den Weg. Gott lässt sich aufhalten, er bleibt vor Gott stehen und dass er da bestehen kann, ist wie die Ansprache selbst Gnade Gottes. Abraham darf sein Wort behalten und sein Wort erheben. Und er bleibt bestehen. Wenn wir Vers 22 anschauen, die eine Elbefelder Bibel haben, sehen in der Fußnote, ich glaube Fußnote F oder so, dass der ursprüngliche Vers lautet, der Herr aber blieb noch vor Abraham stehen. Solche Vorkommnisse kommen in der Bibel immer wieder vor, dass die Leseart eigentlich gerade andersrum ist. Der Herr stellt sich vor Abraham und dann wird Abraham antworten und stehen bleiben. Das ist so eine alte masoretische, also eine jüdische Tradition. Es gibt mehr als 18 Korrekturen von Rabbinen, die gesagt haben, so können wir mit Gott nicht umgehen. Gott, der Allmächtige, lässt sich nicht aufhalten. Gott hält Abraham auf. Und dann haben sie gedacht, wir stellen das einfach um. Es ist ein sehr früher Ausdruck von denen, die an Gott glauben, den einzigen Allmächtigen, die sagen, es ist eine Unerhörtheit, dass Gott aufgehalten wird. Dass Abraham sich vor Gott hinstellen kann, um sich Gott verfügbar zu machen. Aber genau das ist der Punkt. Gott neigt sich dermaßen herab, dass er sich von einem Menschen aufhalten lässt. Und was muss passieren, dass wir uns aufhalten lassen? Wenn Gott sich selber hinstellt und sagt, ich höre, du kannst antworten, du darfst bestehen vor mir, wie kann es dann sein, dass wir von A nach B laufen, unser Leben leben, und ab und zu Gott hineinstolpern und sagen, was er zu tun hat und was er gefälligst nicht tun soll. Gott, der Mächtige, lässt sich herab, um uns ein Ohr zu schenken, und wir sind zu beschäftigt. Wann bist du zum letzten Mal vor Gott gestanden, einfach stehen geblieben? Wo ist unser Sein vor Gott? Gott spricht uns an und wir gehen weiter. Wir haben Besseres zu tun, sind zu beschäftigt, haben zu viele Ablenkungen und verpassen das Wunder der Begegnung mit Gott. Abrahams Stehen war mehr als ein Gespräch unter Freuden. Es ist ein priesterliches Stehen vor Gott. Es ist kein Rumstehen, sondern Einstehen. Abraham steht vor Gott, dann steht er als Prophet, als Priester, als Mittler und er klagt. Er klagt für andere, die nicht klagen können oder nicht wissen, wie man klagt. Er klagt als Stellvertreter für viele. Dazu sind wir gerufen. Wir sind die auserwählte Priesterschaft und wir haben es quasi völlig vergessen. In unseren Lobpreisliedern, in unseren Gebeten, in unseren religiösen Unterrichten. Wir sind dazu gerufen, als Priester vor Gott zu stehen und für die zu klagen, die nicht klagen können oder nicht wissen, wie man klagt. Klagend vor Gott stehen, das ist die Haltung Abrahams. Nicht anzupacken, sondern Gott zu klagen für andere, und Gott hört es. Ja, Gott lässt sich aufhalten, er lässt mit sich reden. Unser Reden ist ja nur möglich, weil es eine Antwort auf Gottes Reden ist, das schon lange an uns ergangen ist. Gott hat schon lange angehalten, sich aufhalten lassen. Er lässt mit sich reden. Lasst uns nicht bessere Gläubige sein, als wir es in der Bibel finden. Lasst uns Menschen sein, die sich aufhalten lassen. Und manchmal hilft es weniger zu sagen. Gott hört, was wir brauchen, und Gott weiß und antwortet, bevor wir gerufen haben. Der Hergang. Warum nun bittet Abraham immer und immer wieder? Was sind seine Gründe für das Eintreten? Es könnte ihm doch völlig egal sein. Er hat seine Familie, sein schönes Zelt, er hat genug zu essen. Wahrscheinlich steht im Hintergrund sein Neffen Lot, obwohl der Text ihn selbst nicht erwähnt. Abraham hat seine Familie im Kopf. Abrahams Herz schmerzt noch für Menschen, die ihm anbefohlen sind. Und wir sollen nicht den Fehler machen und denken, das ist so eine romantische, freundliche, familiäre Glücksbeziehung zwischen Lot und Abraham. Lot hat dem Guten die Jordansebene geklaut. Lot bringt sich immer in Schwierigkeiten. Abraham muss sich immer um seinen Neffen kümmern, Geld ausgeben, Pläne ändern. Abrahams Herz schmerzt einfach, weil Gott ihm diesen Menschen, Lot und Co., anvertraut hat. Nicht, weil er sie über alles andere liebt, sondern weil sie ihm von Gott anvertraut sind. Und wie hart ist mein Herz geworden gegenüber meinem Bruder. Wir haben vernachlässigt, für andere zu klagen und nicht über andere zu klagen. Für andere zu klagen an ihrer Stadt. Und wenn wir diesen Text genau betrachten, sehen wir auch, warum Abraham so eindringlich für Sodom und Gomorra eintritt. Der Grund ist einfach: die Ehre Gottes. Genesis 18, 25 lesen wir: Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Wenn Gott sein Gericht über die Städte ergehen lässt, ohne auf seine Anhänger, seine Nachfolger, die Seinen zu achten, was werden die Heide herum sagen? Was werden die Völker, die bestehen werden, sagen? Dass ein gerechter, majestätischer Gott seine Leute mit Feuer und Schwefel umbringt? Jahwe ist nicht gerecht, das würde durch die Lande ziehen. Er ist ein grausamer Gott, ein ungerechter Richter. Wir können von Abraham lernen, dass die ersten drei Bitten des Vaterunsers die wichtigsten Bitten sind. Nicht sofort zu gib uns unser tägliches Brot zu kommen, sondern dass sein Reich kommt, sein Wille geschieht und sein Name geheiligt wird. Abraham wäre nichts aus der Krone gefallen, wenn Sodom einfach zerstört worden wäre. Aber er klagt für die, die nicht klagen können. Und er sagt, es geht um deinen Namen, Herr. Wir wollen, dass die Leute sehen, was für ein Gott du bist. Wir sind gerufen zu klagen für die Stummen, nicht mit dem Ziel, dass wir besser dastehen, sondern dass Gottes Ehre sichtbar wird. Sie muss nicht größer werden, sie ist schon groß. Sie soll aber als groß anerkannt werden, damit mehr Menschen ihn anbieten. Deswegen ist uns geheißen, zuerst um die Heiligung seines Namens zu bitten. Natürlich lasst uns nicht groß anfangen, wie die ganze Schweiz zum Beispiel, sondern lasst uns doch für unseren Nachbarn eintreten, dass Gottes Herrlichkeit da sichtbar wird. Ich träume von einer Generation und lasst uns diese Generation FEG Biersfelden nennen, weil sie von Gott angesprochen ist, mehr von ihm sprechen will und seine Ehre in das Zentrum ihres Lebens stellt. Und wie macht Abraham das? Abraham stellt sich als endlicher Mensch vor Gott, als ganz normaler Mensch, nicht als Gottes Freund, als der große Glaubensvater. Er stellt sich einfach hin. Genesis 18, 27. Abraham antwortete und sprach, ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Immer und immer wieder kommt er mit dieser erfahrungsbasierten Aussagen. Gott lässt sich aufhalten, er lässt mit sich reden. Es ist seine göttliche Ansprache, die uns sprachfähig macht. Es ist sein Kommunikationsangebot, das uns aus dem Staub, wo wir zu Hause sind, erhebt. Es ist sein Kreuz, das uns vor ihm stehen lässt. Die Arbeitsweise des priesterlichen Eintretens und Klagens ist die Reaktion, das Bitten, das sanfte Nachfragen. Es ist immer eine Antwort auf das Heilige, Ewige, Allmächtige. Allein in der Hoffnung auf seine Gnade können wir ihm nahen. Immer schon als angesprochen, als schon Geduzte, als schon Erlöste. Wir sind immer Bittende, immer Bettelnde, aber nie Fordernde. Der Fortgang. Lässt Gott mit sich reden? Ja. Gott beginnt ein Gespräch zum Heil für uns Menschen. Lässt Gott sich aber auch überreden? Lässt Gott auch zu, auf eine andere Art und Weise mit ihm zu reden? Am Ende wird Sodom doch zerstört, aber die Gerechten werden daraus gerettet wie durchs Feuer. Ist Gottes Plan gleich geblieben? Hat das Gespräch etwas bewirkt? Wusste Gott schon vorher, dass Abraham ihn überreden versucht und hat das eingerechnet? Dazu, liebe Gemeinde, schweigt unser Text. Wir wissen nicht, ob die Geschehnisse immer schon so geplant waren. Als Leser bleibt der Eindruck zurück, dass von Kapitel 18 Anfang bis Kapitel 19 Ende beides passiert. Gottes Wille geschieht und Abrahams Ziele treffen ein. Was bringt Beten dann, muss man fragen. Können wir es auch lassen? Was bringt nun das Gebet? Und auch dazu schweigt unser Text. Und vielleicht gar nicht unabsichtlich. Die letzten Sätze bestätigen nur, was wir bisher gesehen haben. Genesis 18, 33. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden. Und Abraham kehrt wieder um an seinen Ort. Es ist der Herr, der weggeht, als er ausgeredet hat mit Abraham. obwohl Abraham doch das Gespräch begonnen hat, weil er stehen geblieben ist. Es war schon immer ein Gespräch, das von Gott ausging, weit vor Genesis 18, vor Genesis 12. Deswegen kann der Herr auch das Gespräch beenden. Hier bringt Gott selbst das Gespräch zu einem Ende. Unser Stehen vor Gott ist ein bittendes Stehen. Es ist eine flehende Antwort aufgrund der gnädigen Ansprache unseres Gottes. Gott muss uns gar nichts. Und doch lässt er mit sich reden und beginnt ein Gespräch. Wir bleiben die Bittsteller, wir fordern nie, aber hoffen immer. Wir treten für andere ein, aber lassen Gott Gott sein. Wir bitten und klagen inständig, aber wir sind immer Empfangende, die am Ende an ihren Ort zurückkehren. Und der Herr ging, als er mit Abraham ausgeredet hatte, und Abraham kehrt zurück an seinen Ort, dorthin, wo wir hingestellt sind. Gott darf Gott bleiben. Ja, Gott soll Gott bleiben. Das ist unsere einzige Hoffnung. Er beendet, was er angefangen hat, und tut, was ihm gefällt, und wir antworten: Dank sei Gott. Das Handlungszentrum liegt ganz bei Gott, in der Schöpfung, in der Ansprache, in der Rechtfertigung, in der Vollendung. Gottes Handlung ist stets eine Handlung außerhalb von uns für uns. Und er begegnet uns im Wort der Zusage.